Wir sind ja als Kinder Gottes nicht nur für unser Heil errettet, sondern diese Rettung, dieses Heil soll sich ausbreiten um uns herum, in unser Umfeld hinein. Und dazu bedarf es manchmal eines Anstoßes. Und ich hoffe, dass der Geist Gottes heute Morgen einen Anstoß dazu geben kann in unser aller Leben. Ich möchte euch heute zu einer Seereise einladen. Und ich hoffe, dass ihr seefest seid. Es wird nämlich ein bisschen stürmisch und turbulent. Es geht um die Seereise des Apostels Paulus aus Apostelgeschichte 27. Und ich möchte euch gern mitnehmen auf einige Stationen, die Paulus dort durchlebt hat. Und wir wollen sehen, wie Gott sich dort an ihm und an den Mitreisenden offenbart hat. Wind und Sturm, das kennen wir sicherlich alle aus unserem eigenen Leben, selbst wenn wir persönlich noch nicht wirklich in Seenot geraten sind. Aber von Lebensstürmen könnte hier sicherlich jeder berichten. Manchmal erleben wir heftigste Unwetter. Und manch einer hat in seinem Leben auch schon Schiffbruch erlitten. Die Bibel gibt uns hier ein großartiges Beispiel, wie Gott durch Menschen wirkt, auch in außergewöhnlichen Situationen. Es handelt sich um eine längere Geschichte, von der ich im Rahmen dieser Predigt nur ein paar Abschnitte vertiefen kann. Vielleicht lest ihr die ganze Geschichte einmal zu Hause, um den Zusammenhang besser verstehen zu können. Ich lese zu Beginn einige Verse und zwischendrin dann noch einige weitere Verse, damit wir uns auch gefühlsmäßig und emotional mit der Situation auf diesem Schiff dort identifizieren können. Und wenn es dann unterwegs ein bisschen stürmisch wird und schaukelt, dann haltet euch gut fest. Ich lese uns zunächst aus Apostelgeschichte 27, die Verse 7 bis 10. Und ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Als wir aber viele Tage langsam segelten und mit Mühe in die Nähe von Knidos gekommen waren, segelten wir, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin gegen Salmone. Und als wir mit Mühe daran entlangfuhren, kamen wir an einen Ort, Guthafen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasea war. Da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch das Fasten schon vorüber war, mahnte Paulus und sprach zu ihnen: Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Paulus war ja, das ist uns, denke ich, bekannt, wegen seines Glaubens in Gefangenschaft geraten und hatte sich im Gefängnis aufgrund seiner römischen Herkunft auf den Kaiser berufen, weil es mit der jüdischen Justiz nicht so richtig voranging. Er wurde hier mal vernommen und da mal und das zog sich alles ewig lange hin. Und er hatte sich auf den Kaiser berufen und deshalb musste er nach Rom. Er befand sich also auf einem Gefangenentransport von Israel nach Rom. Wir erfahren in den Versen zuvor, die ich jetzt nicht gelesen habe, dass auch noch eine Reihe anderer Gefangene mit an Bord waren. Und Paulus, der uns ja eigentlich immer so ein bisschen unnahbar erscheint und so weit weg für uns normale Christen, das ist jetzt hier nicht dieser große Paulus, Apostel Jesu Christi, der geistliche Überflieger, der gewaltige Prediger, der einflussreiche Gottesmann, der mit großer Autorität in den Gemeinden gewirkt hat. Hier ist Paulus nur einer von vielen Gefangenen. Er ist Teil eines Gefangenentransportes. Und Gefangenentransporte, so könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen, waren zu der damaligen Zeit sicherlich auch anders als heutige. Humanes Strafrecht war eigentlich ein Fremdwort. Und wir erfahren im Vers 37 dieses Kapitels, dass insgesamt 276 Leute an Bord waren. Also war schon eine ganze Reihe von Menschen dort versammelt. Und ich denke mal, es war alles andere als gemütlich, auch ohne Unwetter. Es war keine Seereise, wie wir sie uns heute vorstellen können. Keine luxuriöse Kreuzfahrt über das Mittelmeer von Israel nach Rom mit Sonnendeck und komfortablen Außenkabinen und Kapitänsdinner. Das gab es alles nicht. Und Paulus war einer von vielen. Ein armseliger, elender Gefangener, bewacht von einer Truppe Soldaten, die auch mit auf dem Schiff waren. Und wir haben es gelesen und in den Versen zuvor wird es auch schon deutlich, es war eine mühsame Reise. Es ging nur sehr langsam vorwärts. Der Wind war ihnen entgegen, dann gab es mal eine Flaute, dann konnten sie hier nicht anlegen, dann mussten sie dort vorbeisegeln und die Zeit floss dahin. Viele Tage, vielleicht Wochen waren sie auf diesem elenden Schiff zusammen und die Zeit ging dahin und sie kamen nicht so recht vorwärts. Und nun kommt Paulus auf dieser Seereise an einen Punkt, wo er sich zu Wort meldet, als Gefangener, als kleiner und unbedeutender Gefangener, der da eigentlich auf dem Schiff überhaupt nichts zu melden hatte. Und er sagt, Männer, passt mal auf, wenn ich das hier so sehe, was so um uns herum geschieht, dann würde ich doch sehr dazu raten, dass wir hier auf Kreta überwintern und nicht weiterreisen. Ich sehe großes Unheil auf uns zukommen, für das Schiff, für die Ladung und auch für uns Menschen. Das kann nicht gut gehen, wir bringen uns in Gefahr. Paulus warnt vor der Weiterreise, weil er Unheil kommen sieht. Paulus erkennt die Zeichen der Zeit, er sieht die bestehenden Wetterbedingungen. Und es geht hier nicht um hohe geistliche Erkenntnisse oder um göttliche Offenbarungen, sondern hier geht es einfach nur um ein bisschen ganz normale Vernunft, ein bisschen Beobachtungsgabe. Paulus kannte den Lauf der Dinge, er ging nicht blind durch diese Welt, er schwebte nicht abgehoben auf irgendwelchen Wolken. Er schaut in die Welt und schaut in die Zukunft und schaut um sich herum und er erkennt, das kann gefährlich werden, das kann nicht funktionieren. Und er macht die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, auf die Realitäten dieser Gegenwart aufmerksam. Wir als Gemeinde Jesu, als Menschen, die mit Gott leben, die Jesus im Herzen haben und die in diese Welt schauen, wir sollten auch gute Beobachter sein. Wir sollten auch vielleicht den einen oder anderen hier und da aufmerksam machen auf manches Unheil, das auf uns zukommen könnte. Schauen wir einmal in unser Land hinein, in unsere Politik, in unsere Gesellschaft, wie Familie heute gedeutet wird, welche moralischen Grundsätze heute gelten, wie wir zum Teil mit Fremden umgehen. Und wenn wir wie Paulus in unsere Zeit hineinschauen und beobachten und unsere Rückschlüsse daraus ziehen, dann ist das oft eine andere Blickrichtung, als die Menschen um uns herum sie haben. Die Menschen, die da noch auf dem Schiff waren, das waren nämlich eigentlich die Experten. Die Bibel sagt uns, dass der Hauptmann mit seinen Soldaten mit auf dem Schiff war, der Besitzer, der Eigner des Schiffes war also auch mit unterwegs und dann natürlich der Kapitän mit den Matrosen, mit seiner ganzen Crew. Das waren Menschen, die hatten eigentlich Ahnung von dem, was sie taten. Das waren zum großen Teil erfahrene Seeleute. Und die waren überhaupt nicht begeistert, als Paulus empfahl, da jetzt zu überwintern. Die hatten ihre Geschäfte im Sinn, die hatten ihren Erfolg im Sinn, vielleicht irgendwelche Aktivitäten in Rom, die sie geplant hatten. Die hatten eine ganz andere Perspektive und waren überhaupt nicht empfänglich für das, was Paulus gesagt hat. Die haben zwar auch gesehen, was um sie herum geschah, haben in diese Welt gesehen, aber sie haben ganz bewusst manche Dinge übersehen oder nicht wahrgenommen, weil sie sie nicht wahrnehmen wollten. Monatelang mit diesem Schiff vor Anker liegen auf Kreta, das bedeutete ja für viele schlicht und ergreifend Einkommensverlust. Wir leben in einer ähnlichen Zeit. Es gibt Situationen, in denen Menschen auch in Führungspositionen Dinge, die um uns herum geschehen, nicht wahrnehmen wollen. Und dann ist es gut, wenn wir, die wir Jesus nachfolgen, die Dinge noch so leben, wie sie Gottes Wort sagt. Und uns vielleicht auch einmal hier und da zu Wort melden und Stellung nehmen und unsere Sicht der Dinge auf der Grundlage des Wortes Gottes darlegen. Auch wenn das unter Umständen Widerspruch oder wie in diesem Fall einfach nur Gleichgültigkeit hervorruft. Trotzdem hat Paulus sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich sehe Gefahr. Wenn ich mich umschaue und die Welt um uns herum beobachte, sehe ich Unheil auf uns zukommen. Aber die Fachleute, der Hauptmann, der Kapitän, der Schiffsbesitzer, alle waren anderer Meinung. Die sind wahrscheinlich zigmal diese Strecke gefahren, die kannten die Navigation, die kannten die Wetterbedingungen, die kannten alles. Und sie hätten normalerweise zu dem Ergebnis kommen müssen, Paulus hat recht, es könnte gefährlich werden. Aber eigene Interessen haben sie zu anderen Entscheidungen getrieben. Und dann sagt uns Gottes Wort anschließend im Vers 13, als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie, ihre Absicht erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren näher an Kreta heran. Als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie, ihre Absicht erreicht zu haben. Und dann haben sie sich doch getraut, weiterzufahren. Als der sanfte Südwind aufkam, fühlte sich die Schiffsbesatzung bestätigt. Ach ja, der sanfte Südwind, der alle Gefahren hinwegbläst. Alle Bedenken lösen sich in Wohlgefallen auf. Kennt ihr den sanften Südwind auch in eurem Leben? So angenehm, so nett, so einfach, so schön, so wohltuend. Sanfter Südwind, alles ist in Ordnung, alles wird gut. Unsere Pläne, unsere Vorhaben, alles, was wir uns so vorgenommen haben, es scheint sich zu bestätigen. Wunderbare Rahmenbedingungen herrschen plötzlich. Wenn man sich so umhört und umsieht, leben wir in unserem Land ja praktisch wie auf einer Insel der Glückseligen. Es geht bergauf, wir haben Wachstum, Arbeitslosigkeit sinkt. Anderswo hören wir von Krieg und Kriegsgeschrei, Ukraine, Syrien, Irak. Nebenan ist Wirtschaftskrise, ist Arbeitslosigkeit, alles weit weg. Oder doch nicht? Und wir regen uns auf, wenn das Wachstum vielleicht um 0,1% geringer ausfällt als prognostiziert. Oder wenn vielleicht der Benzinpreis mal wieder um 2 Cent steigt. Wir haben Luxusprobleme. Und der sanfte Südwind weht in unserem Land. Und es kann schon sehr verführerisch sein, sodass wir leicht falsche Ziele verfolgen in unserem Leben. Dass wir falsche Prioritäten setzen. Und alles ist so sanft und so schön und wir fühlen uns so wohl. Und der Südwind, der laue, der weht. Hier fühlte sich die Schiffsbesatzung bestätigt. Alles, was der Paulus da gesagt hatte, das war ja Quatsch. Der hatte doch keine Ahnung, dieser Fromme. Was wollte der eigentlich, dieser Gefangene? Der sanfte Südwind der Verführung bläst auch bei uns mächtig, sehr intensiv, zugleich sehr sanft und schön, sehr angenehm, sehr vorteilhaft, sehr herausfordernd. Wir sind alle Kinder unserer Zeit und sollten einmal darüber nachdenken, ob unser Leben noch dem Worte Gottes entspricht. Oder ob uns der sanfte Südwind schon irgendwo hingeblasen hat, wo es gefährlich werden könnte. Alles ist so angenehm, so wie wir unser Leben eingerichtet haben. Und der Südwind in unserem Bibeltext war jedenfalls sehr verführerisch. Und er hat die Menschen auf diesem Schiff dazu verleitet, falsche Entscheidungen zu treffen. Und das ist der kritische Punkt. Es ist gut, einmal darüber nachzudenken, ob der Südwind uns nicht auch manchmal zu falschen Entscheidungen verleitet. Viel öfter sollten wir fragen, Vater im Himmel, wie denkst du denn darüber? Wie ist deine Sicht der Dinge? Was ist dir wichtig? Um was geht es dir? Was ist in deinem Herzen? Mit welcher Leidenschaft, mit welcher Hingabe, mit welcher Intensität haben Menschen oder sind Menschen teilweise Jesus nachgefolgt, haben alles getan und hingegeben, damit andere mit dem Evangelium erreicht wurden? Und haben sich nicht vom Südwind irgendwie einlullen lassen und irgendwo hinblasen lassen, wo sie vielleicht gar nicht sein sollten. Ich denke, es lohnt sich einmal darüber nachzudenken. Hier hat die leichte Brise sie hinweggeweht und sie fühlten sich bestätigt durch verführerische Umstände. Und jetzt wird es stürmisch. Ich lese einmal weiter ab Vers 14. Aber nicht lange danach erhob sich von dort her ein Sturmwind, Eurakilon genannt. Das ist übrigens der gleiche Sturmwind, den es auch heute noch gibt. Wir lesen oder hören ja öfter in den Nachrichten davon, dass die Flüchtlinge, die aus Nordafrika in Richtung Italien unterwegs sind, dann irgendwo auf der Insel Lampedusa stranden und unterwegs oftmals in größte Unwetter geraten. Genau dieser Wind ist das. Es erhob sich ein Sturmwind. Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde, mit dem Wind, und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis, und ließen uns treiben. Als wir aber unter einer kleinen Insel, Korda genannt, hinliefen, konnten wir kaum des Rettungsbootes mächtig werden. Dieses zogen sie herauf und wandten Hilfsmittel an, indem sie das Schiff umgürteten, und da sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, ließen sie das Takelwerk nieder und trieben so dahin. Da wir aber sehr unter dem Sturm litten, warfen sie am folgenden Tag Ladung über Bord. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter uns bedrängte, schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. Soweit zunächst nochmal. Jetzt ändert sich die Lage, und zwar dramatisch. Dieser gefürchtete Nordoststurm kam und das, was vorher nur eine leichte Brise war, wechselte in einen lebensgefährlichen Sturm. Und manche Worte machen uns vielleicht nachdenklich. Wir konnten nicht mehr Kurs halten. Das, was wir uns vorgenommen haben, erfüllte sich nicht. Das, was wir geplant haben, konnten wir nicht mehr einhalten. Wir trieben dahin, getrieben von Dingen, die wir zwar eingefädelt haben, weil wir die falschen Entscheidungen getroffen haben, aber worüber wir jetzt keinen Einfluss mehr haben. Erst war es noch der Südwind, der uns sanft vorwärts geweht hat, sehr schön und sehr lau. Aber jetzt sind wir in einer Situation, in der wir die Kontrolle verloren haben und wo wir dahin getrieben werden. Und der Sturm blies sie hin und her und hin und her und sie haben versucht, den Anker zu werfen, um nicht irgendwo zu stranden, um ihr Leben nicht zu verlieren, um nicht zu zerschellen an irgendeinem Ort. Sie haben alles versucht. Am Ende, so berichtet uns die Bibel, haben sie alles über Bord geworfen. Alles, was ihnen wertvoll war, alles, was ihnen lieb war, was sie vielleicht mitnehmen wollten in eine neue Zukunft, alles haben sie über Bord geworfen. Am Ende ging auch noch die Hoffnung über Bord. Am Ende, heißt es, gab es viele Tage, da haben wir weder Sonne noch Sterne gesehen, der Orkan tobte heftig. Schließlich blieb in keinem von ihnen mehr Hoffnung auf Rettung, auch in Paulus nicht. Paulus war mit eingebunden in diese Notsituation, er war Teil dieser Gesellschaft, war Teil dessen, was geschah. So sind auch wir heute Teil unserer Gesellschaft, Gott nimmt uns da nicht heraus, ganz im Gegenteil. Er stellt uns hinein in die gleiche Lebenssituation mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, weil er nämlich sein Heil an uns und durch uns deutlich machen möchte. Vielleicht ahnen wir gar nicht, wie viele Menschen auch in unserem Land in Not sind, sondern merken es erst, wenn wir mit ihnen in Berührung kommen. Not hat ein Gesicht, das ist nicht nur Statistik, sondern das sind Menschen, die uns umgeben, Nachbarn, Kollegen, Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Da sind vielleicht viele, die haben auch alles über Bord geworfen und haben keine Hoffnung mehr. Und genau da hat Gott uns oft hingestellt und genau da möchte er uns gebrauchen und da ist unser Platz. Vielleicht ist auch heute Morgen jemand hier, der sich da gut wiederfindet. Der sieht, ja, so ist das auch bei mir, so ist das auch in meinem Leben gelaufen. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Eigentlich hätte ich wissen müssen, dass es auch schief gehen kann, aber ich habe meinen Kopf durchgesetzt, ich bin meinen Interessen gefolgt und jetzt stehe ich hier, getrieben, nicht mehr Herr meiner eigenen Entscheidungen. Umstände haben mich getrieben. Ich habe verzweifelt aus eigener Kraft alles versucht zu retten, was zu retten ist und am Ende festgestellt, nein, es hat keinen Sinn, keinen Zweck mehr, sinnlos, hoffnungslos, aussichtslos. Getrieben, dem Schicksal ergeben. Die Menschen hier auf dem Schiff hatten mit ihrem Leben abgeschlossen. Leichte Brise kann sich gefährlich entwickeln. Erschütterung an alles, was sicher geglaubt war, Ziele verloren, Besitz verloren, die Hoffnung verloren, am Ende alles verloren. Das kann so gehen. Ich hoffe, dass es keinem von uns so ergeht. Wenn doch, es kann auch ein Zeichen der Güte Gottes sein. Es kann auch ein Reden Gottes in dein und mein Leben sein. Manchmal nämlich muss es erst sehr deutlich werden, dass unsere Pläne, unser Leben, so wie wir es uns eingerichtet haben, nicht mit dem göttlichen Plan übereinstimmen. Manchmal muss erst alles über Bord gehen, bis wir begreifen. Und manchmal weht ein kräftiger Wind, manchmal sehr kräftig, um uns wieder an den Punkt zu bringen, wo wir feststellen, das, was wir können, das, was wir haben, das reicht nicht aus, um unser Leben zu retten. Es reicht nicht aus, es geht alles über Bord. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo das Ich sehr stark im Mittelpunkt steht. Und wir müssen aufpassen, nicht auch dahin zu kommen, dass nur noch wir im Mittelpunkt stehen, dass es nur noch um mich geht. Mein Segen und mein Heil und meine Erfüllung und meine Befreiung und meine Bewahrung. Wir stehen im Mittelpunkt und wir vergessen oft, dass Menschen wie wir, die wir mit Jesus unterwegs sind, eine ganz wichtige, von Gott gegebene Aufgabe in unserem Umfeld haben. Gott hat uns gesetzt zum Heil für andere, zum Heil für diese Welt. Gott hat das Heil aller Menschen im Blick. Das wird auch hier in unserer Geschichte gleich noch deutlich. Es geht nicht nur um dich und mich. Wir sind nicht die Wichtigsten. Wir sollten bei unserer Bekehrung eigentlich gelernt haben, unser Leben abzugeben. Paulus sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, ihr werdet Kraft empfangen durch den Heiligen Geist und ihr werdet meine Zeugen sein. Darum geht es. Das ist immer noch der Kernpunkt des Evangeliums. Gott möchte seine Herrlichkeit, seine Kraft, seine Perspektive durch Menschen wie du und ich mit all unseren Schwächen und Fehlern in diese Welt hineintragen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist die Absicht Gottes. Dafür starb Jesus am Kreuz. Dafür ist er auferstanden. Dafür lebt er und sitzt auf dem Thron. Und ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, damit wir hier auf dieser Erde das widerspiegeln, was seine Herrlichkeit und sein Sieg am Kreuz von Golgatha errungen haben, für dich und für mich und für die Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Wenn wir hier zusammenkommen und Gottesdienst feiern und ihn anbeten und Gottes Wort hören, dann doch um ihm die Ehre zu geben, weil wir ihn von Herzen lieben und um innerlich stark zu werden und ermutigt zu werden, das zu tun, was unsere wirkliche Aufgabe ist. In der Situation, als alle verzweifelt waren, als in keinem mehr Hoffnung war, auch in Paulus nicht, da kam Gottes Stunde. Und Paulus, dieser einfache Gefangene, erhebt wieder seine Stimme. Ich lese mal weiter ab Vers 21 ein Stück. Und er sagt, Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen. So einen kleinen Seitenhieb auf die blöden Schiffsleute, da konnte er sich ja nicht verkneifen. Man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Der entscheidende Punkt in unserem Leben, auch bei Paulus, das ist die Nähe Gottes. Die Beziehung, die wir zu dem lebendigen Gott haben. Das ist die Lösung eigentlich aller Fragen und aller Probleme in allen Situationen. Auch in Nacht und Dunkelheit, die Nähe Gottes. Unsere Jahreslosung ist ja das Paradebeispiel dafür. Psalm 73, Vers 28, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Oder die Elberfelder Übersetzung lautet, Gott zu nahen ist mir gut. Dass Paulus in der Nähe Gottes lebte, das war gut. Das war gut. Ein großartiges Programm übrigens, diese Jahreslosung, aber nicht nur für 2014. Hier bei Paulus merken wir, was wirklich zählt, das ist nicht der Sturm. Ist auch nicht die Ablehnung seines Ratschlags, dass er jetzt sauer ist. Ihr hättet ja hören können, klar, er hat das erwähnt, aber das war nicht das Wesentliche. Es ist auch nicht die Angst, es ist nicht die Verzweiflung, es ist nicht Hoffnungslosigkeit. Das sind zwar alles Dinge, die geschehen können im Leben eines Menschen, auch im Leben eines Gotteskindes. Was aber wirklich zählt, das ist die Nähe Gottes. Und die verspürt Paulus in seinem Leben. Was zählt ist, dass er dem Herzen Gottes so nahe ist. In dieser Nacht, die so dunkel ist, so hoffnungslos, so aussichtslos, so verfahren, da steht ein Engel Gottes bei ihm und sagt, hallo Paulus, hier bin ich, fürchte dich nicht. Die Bibel berichtet uns im Alten Testament von einer anderen Seefahrt. Da steht der Prophet Jona im Mittelpunkt. Der war ferner vom Herzen Gottes, der ging mit über Bord. Der war auf eigenen Wegen unterwegs, fern vom Herzen Gottes. Da war zunächst keine Rettung, auf verschlungenen Pfaden hat er es dann auch noch geschafft. Aber Paulus war nahe am Herzen Gottes und er berichtet der Schiffsbesatzung und seinen Mitreisenden, dass er lebte. Der Engel Gottes, dem ich diene, der stand in dieser Nacht bei mir. Und interessant ist ja, dass Gott dem Paulus jetzt eine Menge Zuhörer verschafft, die sehr aufmerksam bei der Sache sind. Der Kapitän mit seinen Leuten, der Schiffsbesitzer, der Hauptmann mit den Soldaten, die anderen Gefangenen, alle hören ihm sehr aufmerksam zu. Kein Wunder, in besonderen Notsituationen sind Kirchen und Gemeindehäuser auch heute noch gut gefüllt. Und Paulus verkündigt ihnen die gute Botschaft Gottes. Der Engel stand bei mir und sagte zu mir: Fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor den Kaiser gestellt werden. Du wirst dein Ziel erreichen. Engel und Stürme gehören ja oft zusammen. Und wir hätten es eigentlich gern anders. Den Engel für mich und die Stürme für die anderen. Aber so ist es nicht im Leben. Irgendwie gehört immer beides zusammen. Und Gott lässt dem Paulus sagen, du wirst vor den Kaiser kommen. Und wenn Gott das gesagt hat, dann wird es auch so geschehen. Aber es sah nicht so aus. Es sah eher nach Absaufen aus als nach Kaiser. Vielleicht hat Gott auch irgendwann in dein Leben hineingeredet. Einen klaren Auftrag, ein trostreiches Wort. Sei gewiss, Gott wird seine Zusage erfüllen. Und kein Sturm und kein Unwetter und keine Widerstände dieser Welt werden Gott davon abhalten, das zu tun, was er gesagt hat. Und jetzt folgt das nächste wichtige Versprechen Gottes. Gott lässt dem Paulus weitersagen, alle, die mit dir fahren, die habe ich dir geschenkt. Ich weiß ja nicht, ob du Geschenke magst. Dem Paulus wird gesagt, alle, die mit dir unterwegs sind, die habe ich dir geschenkt. Gott macht ja merkwürdige Geschenke, großartige Geschenke, könnte man auch sagen. Ungläubige Hauptmänner, gierige Schiffsbesitzer, unfähige Kapitäne, brutale Soldaten, eine Menge Knackis jeder Sorte, eine komplette Schiffsbesatzung. 276 Leute werden alle dem Paulus geschenkt. Wenn Gott Geschenke macht, dann lässt er sich nicht lumpen. Und Paulus konnte diese Geschenke auch schlecht ablehnen. Alle, die mit dir unterwegs sind, habe ich dir geschenkt. Hast du deinen Vater im Himmel schon einmal gefragt, wo sind denn eigentlich meine Geschenke? Und sehr schnell kommst du ja dahinter. Du brauchst nur aus dem Fenster sehen, da läuft schon das erste Geschenk vorbei. Wie viele Menschen sind mit uns unterwegs? Wie viele Menschen hat Gott uns geschenkt, die wir vielleicht noch gar nicht so als Geschenke wahrgenommen haben? Vielleicht eher als Störenfriede, als lästige Zeitgenossen, als unsympathische Gefangene. Ich weiß nicht, welche Geschenke Gott dir gemacht hat, aber denk mal darüber nach, was das für eine Perspektive ist. Gott sagt Paulus, du wirst vor den Kaiser kommen, das wird geschehen, dafür sorge ich. Und alle, die mit dir auf dem Schiff unterwegs sind, die schenke ich dir. Wenn wir nur diesen Gedanken heute Morgen mal behalten und mit nach Hause nehmen, vergiss die ganze Predigt. Aber behalte diesen Gedanken. Was sind das für Dimensionen, mit denen Gott arbeitet? Er schenkt dir die Menschen, die in deiner Umgebung sind. An Schiffen hat Gott offensichtlich kein Interesse. Das Schiff lässt er absaufen. Das hat keinen Wert. Das war natürlich keine gute Botschaft für den Schiffsbesitzer und auch nicht für den Kapitän. Das schöne Schiff. Aber daran wird deutlich, wo die Prioritäten Gottes sind. Gottes Interesse gilt Menschen. Gottes Interesse gilt dir, deiner Familie, deinen Freunden, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen. Paulus verkündet die gute Botschaft Gottes. Jetzt ist der richtige Moment, gerade jetzt, wo alle am Leben verzweifelt sind. Und jetzt hat er intensive und andächtige Zuhörer. Und das ist die Botschaft Gottes. Gottes Botschaft ist Rettung, Gottes Botschaft ist Heil. Heil nicht nur für mich, den Apostel Jesu Christi, sondern Heil für euch alle, die ihr hier mit mir unterwegs seid auf diesem Schiff. Haben wir schon einmal gedankt für die Geschenke, die Gott uns gegeben hat? Paulus sagt, habt keine Angst, ich vertraue Gott. Er wird erfüllen, was er mir gesagt hat. Wir werden auf einer Insel stranden, aber wir werden alle gerettet werden. Was die wohl gedacht haben? Okay, frommer Mann, hoffen wir mal das Beste. Hoffentlich hast du recht. Auf jeden Fall war da immer noch Sturm und es waren immer noch Wellen. Es war keine Sonne zu sehen, es war alles beim Alten. Nur die Botschaft Gottes ging in die Dunkelheit, ging in das Chaos, ging in die Herzen der Menschen hinein. Aber noch hatte sich nichts verändert. 14 Tage, keine Sonne, keine Sterne. Ein letzter Abschnitt, den wir gemeinsam betrachten wollen. Und wieder erhebt Paulus, dieser Gefangene, das Wort und sagt, Männer, Vers 33, Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen und sprach, heute schon den 14. Tag wartend seid ihr ohne Essen geblieben, weil ihr nichts zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und als er das gesagt und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen, und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen. Alle aber wurden guten Mutes und nahmen auch selbst Speise zu sich. Ihr habt 14 Tage lang gehungert, sagt er. Nun gehe ich mal davon aus, das waren keine besonders gottesfürchtigen Menschen, die da versammelt waren. Die haben nicht gefastet und Gott angebetet und um Hilfe gefleht. Die hatten einfach Panik. Denen war das Essen vergangen. Die hatten Angst. Die hatten 14 Tage nichts gegessen. Und Paulus sagt zu ihnen, und wenn ihr überleben wollt, dann müsst ihr jetzt etwas essen. Ihr seht jetzt schon ganz klapprig aus. Paulus muss die Männer an etwas Wichtiges erinnern, an das Essen. Das ist ja wie im Kindergarten. Paulus, einerseits dieser Apostel mit dem hohen geistlichen Anspruch, der die Offenbarung Gottes verkündet, die so großartig ist, fast unglaublich. Der ist andererseits ein ganz normaler Mensch und kümmert sich hier um die ganz alltäglichen, normalen Dinge. Paulus lebt nicht in überspannten geistlichen Dimensionen. Er hat den Boden der Tatsachen nicht verlassen und redet nur noch Sachen, die kein Mensch versteht. Paulus sagt, jetzt müssen wir erst mal was essen, sonst überleben wir nicht. Gott kann sein Rettungswunder ja nicht tun, wenn wir vorher verhungert sind. Und Paulus packt sein altes Brot aus, dankt vor ihnen allen und fängt an zu essen. Und jetzt habe ich so überlegt, war das wohl Brot, wofür man dankt? Wochenlang auf See, ohne Konservierungsstoffe, ohne Kühlschrank, wochenlang im warmen, feuchten Mittelmeerklima, was mag das für Brot gewesen sein? Paulus nahm Brot, ich weiß nicht, wo er das her hatte. Offensichtlich war noch ein Rest an Bord geblieben, den sie gerettet hatten. Alles andere war ja schon über Bord gegangen. Und Paulus sagt, so liebe Jungs, nun setzt euch mal alle hier schön hin. 276 Leute, setzt euch alle mal schön hin. Jetzt müssen wir erst mal lecker was essen, sonst können wir nicht überleben. Jetzt falten wir mal alle die Hände und machen unsere Äuglein zu und beten. Paulus betet laut und vernehmlich vor ihnen allen, so haben wir es gelesen. Und da sitzt die ganze Truppe, schräge Vögel zum Teil, Mörder, Betrüger, Soldaten, Matrosen, der Kapitän, der Schiffsbesitzer, der Hauptmann, alles wahrscheinlich keine besonders heiligen und gottesfürchtigen Männer. Und alle empfangen sie ihre Ration wurmstichiges und schimmliges und verdorbenes altes Brot. Und alle essen brav und werden guten Mutes. Paulus kümmert sich hier auch um das alltägliche Miteinander. Das war für ihn genauso wichtig wie die hohen geistlichen Botschaften, als er die Rettung verkündete. Mit derselben Intensität, mit derselben Freude, mit derselben Leidenschaft, auch mit derselben Liebe zu seinen Geschenken, kümmert er sich um die ganz normalen menschlichen Bedürfnisse. Denn er wollte ja keines seiner Geschenke verlieren. Und so ist es dann auch gekommen. Paulus hat keinen von ihnen verloren. Alle sind gerettet worden. Das Schiff ist gestrandet und zerschellt, aber die gesamte Besatzung konnte sich auf die Insel Malta retten. Paulus hat die Geschenke Gottes angenommen. Er hat sie gepflegt. Er hat sie versorgt mit geistlicher Orientierung, mit Ermutigung und auch mit natürlicher Speise. Wenn du dich also jemals gefragt hast, wozu bin ich denn berufen, dann ist dir heute Morgen geholfen. Das ist deine Berufung. Treten wir einmal aus dem Kreislauf unserer Selbstverwirklichung heraus. Drehen wir uns einmal nicht nur um unseren eigenen Mittelpunkt. Jetzt geht es einmal nicht nur um dich und um mich, sondern um die, die Gott uns geschenkt hat. Jeder Einzelne, auch von uns, kann seine Geschenke segensreich und hilfreich und liebevoll beeinflussen, weil Gott es so will und weil Gott uns beisteht und weil er uns dazu gesetzt hat. Und je näher wir an Gottes Herz sind, desto intensiver und klarer ist die Lösung Gottes durch unser Leben für andere, aber auch für uns selbst. Nicht nur das Leben des Paulus wird gerettet, sondern auch das derer, die mit ihm unterwegs sind. Natürlich können wir niemanden retten, das ist allein Gottes Sache. Aber wir sind mit Menschen unterwegs, die Gott uns geschenkt hat, die Gott uns in den Weg gestellt hat. Und Gott möchte, dass seine Herrlichkeit und sein Segen und sein Wille durch uns sichtbar werden in unserem Alltagsleben für das Leben derer, die mit uns unterwegs sind. Vielleicht triffst du schon heute Nachmittag ein paar der dir Geschenkten. Das ist gut möglich. Vielleicht auch erst morgen. Und vielleicht erinnerst du dich dann an diesen Sonntagmorgen und dankst deinem Vater im Himmel für die dir Geschenkten. Und wenn die sich eines Tages über altes, trockenes Brot freuen, dann hast du alles richtig gemacht. Gott möchte seine Kinder gebrauchen, Leben zu verbreiten, Segen zu verbreiten, Erlösung deutlich zu machen. Wenn du nahe am Herzen Gottes bist, dann wirst du den richtigen Moment erkennen und dann weißt du, das ist jetzt mein Sturm, das ist mein Schiff. Und das sind die Menschen, die jetzt mit der Botschaft Gottes erreicht werden können. Und dann kannst du und dann sollst du Orientierung und Hilfe und Segen sein zum Heil für viele. Amen.